Das Thema ist die Bedeutung der Musik im Reich Gottes. Mit dem, was wir gerade gehört hatten über die Hütte Davids, was wir gesehen haben, was eigentlich dort stattfand, in dem wohlgemerkt Schattenbild der eigentlichen Realität, nämlich der Gemeinde, sollte uns klar sein, dass Musik in jeden Gottesdienst gehört. Du fragst vielleicht, ja, brauchen wir überhaupt Musik? Muss das sein, Musik? Kann man hier ohne Musik Gott anbeten und preisen? Diese Frage ist genauso wie die Frage, muss ich denn nach Afrika fliegen? Die Antwort auf diese Frage ist, nein, muss ich nicht. Kann auch laufen. Aber es könnte sein, dass ich ein bisschen später ankomme. Wir müssen den Wert und die Bedeutung der Musik verstehen und sie anfangen, schätzen zu lernen. Musik hilft uns, viel schneller ans Ziel zu kommen, wenn wir sie richtig einsetzen. Und wenn wir die Bedeutung und den Sinn und den Wert der Musik verstehen wollen und was Gott darüber denkt und wenn wir die Relevanz ergreifen wollen für unsere Zeit, dann müssen wir wie immer, wie bei jedem Thema eigentlich, nicht nur in die Bibel, sondern ganz spezifisch in den Himmel gucken. Denn der Himmel ist immer das Muster für die Erde. Darum betete Jesus, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Warum betete Jesus das? Jesus betete das deswegen, weil er wusste, dass im Himmel der Wille Gottes geschieht. Und weil im Himmel das Reich Gottes in völliger Entfaltung ist. Und Gottes Absicht ist, dass nicht nur sein Wille im Himmel getan wird und geschieht, sondern auch auf der Erde. Und Gottes Absicht ist, dass sein Königreich sich nicht nur im Himmel völlig entfalten kann. Das Reich Gottes, wir wissen, das Reich Gottes spricht von der Herrschaft, von dem Machtbereich Gottes, von der Autorität Gottes. Wo Gott König ist, wo er seine Herrschaft ausübt, da ist das Reich Gottes. Gott möchte das nicht nur auf den Himmel beschränkt sehen, sondern er möchte, dass sein Reich auf diese Erde kommt. Und wir werden auf dieser Erde niemals die ganze Fülle des Reiches Gottes sehen, niemals. Das wird erst dann geschehen, wenn Jesus Christus wiederkommt und das Reich seines Vaters endgültig einführt und eine neue Erde schafft, eine neue Weltordnung. Aber bis zu diesem Tag haben wir den Auftrag, das Himmelreich, das Reich Gottes in unsere irdische Dimension zu bringen. Und das hat Jesus getan. Jesus kam und sagte, das Reich Gottes ist hier. Warum? Weil er da war. Und wo immer er hinkam, kam das Reich Gottes. Er sagte, wenn ich durch den Finger Gottes, das ist der Heilige Geist, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn Jesus aktiv wurde und anfing, in der Autorität des Reiches Gottes zu dienen auf dieser Erde, dann manifestierte sich das Reich Gottes. Die Bastionen des Feindes wurden zerstört, Menschen wurden frei, wurden geheilt, Menschen wurden errettet. Und das setzte sich fort in dem Dienst der Apostel, in dem Dienst der jungen Gemeinde. Und das sollte sich fortsetzen bis zu unserem heutigen Tag. Und es wird sich fortsetzen bis zu dem Tag, dem endgültigen Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das Reich Gottes wird kommen, aber es kommt jetzt schon in die Gegenwart. Und mit diesem Hintergrund, mit diesem Verständnis, dass das Himmlische immer das Muster ist für das Irdische, wollen wir uns einmal den Himmel ansehen. Was beten wir denn da jeden Sonntag mindestens einmal alle gemeinsam in unseren Kirchen? Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wenn wir das mit Überzeugung beten sollen, dann müssen wir auch wissen, was wir da herbeibeten. Viele Menschen, die dieses Gebet ernsthaft von ganzem Herzen beten, wenn sie wüssten, was sie sich da herbeibeten, dann würden sie sofort aufhören. Denn der Himmel ist ein Ort von immenser orchestraler Bandbreite. Der Himmel ist kein ruhiger Ort, das ist kein Friedhof. Gott ist ein lebendiger Gott und wo er ist, da ist Leben. Der Himmel ist ein von Klängen und Stimmen erfüllter Ort. 40 Mal findest du in der Buch der Offenbarung dieses Wort Phone, das Wort, was wiedergegeben wird mit Stimme oder Klang. 40 Mal, immer wieder. Und Johannes hört und sieht und empfindet und nimmt wahr ständig andere Stimmen und Klänge. Er hört den Klang einer Posaune. Ein Ton, der durchdringend ist wie die Posaune. Dann hört er Klänge, die sich anhören wie das Spielen von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Das sanfte, liebliche Spiel der Harfen. Plötzlich hört er das Rauschen vieler Wasser. Warst du schon mal an einem Wasserfall? Eines der bekannten Wasserfälle dieser Welt ist der Niagara-Fall. Wisst ihr, was Niagara heißt? Das ist indianisch. Das ist Donnerwasser. Das ist Donnerwasser. Warum? Weil das ist am Brechen, am Tosen. Die Wassermassen, die runterfließen. Und Johannes hört das und sagt, ach, hier im Himmel ist es so wie ein gewaltiges Tosen von Wassermassen. Das Rauschen vieler, vieler Wasser. Das sind die Klänge, die er wahrnimmt. An einer anderen Gelegenheit hört er das gewaltige Donnern wie eines Blitzes. Habt ihr schon mal ein richtiges Gewitter erlebt? Das ist furchteinflößend. Das ist der Himmel. Im Himmel, auf dem Buch der Offenbarung, finden wir eigentlich nur eine Zeitperiode beschrieben, wo totale Stille ist. Und das ist für eine halbe Stunde. Da hörst du nichts. Da werden die Gerichte Gottes vorbereitet. Und alles ist in Erwartung, was der Herr nun tun wird. Aber sonst, Klänge, Klänge, Klänge. Johannes ist wie erschrocken, dreht sich um, weil er denkt, da ist ein Löwe. Sein Klang im Himmel, der ist so furchteinflößend wie das Brüllen eines Löwes. Hast du schon mal einen Löwen brüllen gehört? Das Brüllen eines Löwen, durchdringend, stark. Schließlich lesen wir, und das lesen wir nicht in der Offenbarung, aber das lesen wir von einem anderen Buch, Hesekiel beschreibt das, weil er auch die Dimension des Himmels erlebte, so wie Johannes. Und er sah ja den Thron Gottes und er sah die lebendigen Wesen, die Cherubim. Und da lesen wir dann Hesekiel 10, Vers 5. Da sagt er, dass da ein lautes Geräusch war. Und das wurde erzeugt durch das Schlagen der Cherubim. Wenn die anfingen, sich in Bewegung zu setzen, dann vibrierte alles. Als Jesaja den Himmel sah und vor dem Thron Gottes war, da war die Stimme eines Rufenden, der rief. Und die Torpfosten des Tempels wurde erschüttert. Der Himmel ist ein Ort, der erfüllt ist mit vielen, vielen Klängen. Gott möchte, dass die Klangfülle des Himmelreiches auf der Erde einen Ausdruck findet. Was hat das mit Musik zu tun? Musik findest du an vielen verschiedenen Stellen der Offenbarung. Du findest im Himmel Harfen, du findest Posaunen. Und wohlgemerkt ist es so, dass Johannes immer sagt, wie eine Harfe, wie Posaunen. Weil die himmlischen Instrumente sind noch ganz anders. Das ist so schwer zu beschreiben. Und jetzt sagst du, ich habe es immer gewusst. Ich habe es befürchtet mein Leben lang. Ich werde in den Himmel kommen, dann wird mir eine Harfe in die Hand gedrückt und ich sitze auf einer Wolke und wie ein Barockengel muss ich dann mein Leben lang, meine Ewigkeit lang spielen. Oh, ist das furchtbar. Der Himmel ist erfüllt mit Musik, mit Klängen. Und ich möchte etwas sagen über den Zusammenhang zwischen Musik und Erweckung. Darunter verstehe ich einen geistlichen Aufbruch. Jede sogenannte Erweckung ist eigentlich etwas, wo die Himmelsdimension in unsere irdische Dimension hineinbricht und etwas von dem Himmel mit reinbringt, den Geschmack, den Klang, die Fülle des Himmels. Wenn wir die Bibel studieren, werden wir feststellen, dass wann immer Erweckungen, sogenannte Erweckungen stattfanden im Alten Testament, dann waren diese Erweckungen stets begleitet mit einer Erneuerung der Anbetung. Genauer gesagt ging es um eine Erneuerung der Anbetung, die David einführte. Weil David setzte ein für alle Mal ein Muster für eine Art der Anbetung, die für alle kommenden Generationen gelten sollte. Da siehst du die Erweckung unter Salomo. 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 1 bis 6. Die man als Erweckung insofern bezeichnen könnte, dass die Herrlichkeit Gottes kam und dieses Haus dort, in seinen Tempel, erfüllte. Dann die Erweckung unter Jojada, 2. Chronik, Kapitel 23, Vers 18. Die Erweckung unter Hiskia, 2. Chronik, Kapitel 29, 30 und 31. Die Erweckung unter Josia, 2. Chronik, Kapitel 35, Vers 15. Die Erweckung unter Zerubabel, nach der Gefangenschaft oder während der Gefangenschaft, teilweise Gefangenschaft des Volkes, in Esra, Kapitel 3, Vers 10 bis 11. Und die Erweckung unter Nehemia, das insofern eine Erweckung war, als dass das Volk Gottes dort einen neuen geistigen Durchbruch erlebte, dadurch, dass die Stadtmauer aufgerichtet wurde und eine totale Erneuerung und Strukturierung erfuhr. Und begleitet wurde diese Erweckung unter Nehemia auch mit einer Erweckung und Erneuerung der Anbetung. Nehemia, Kapitel 12, Vers 24, Vers 27, Vers 31 bis 36, Vers 45 und 46. Und wenn wir jetzt zu dem Thema Erweckungsgeschichte kommen, weil auch die Gemeinde Jesu erlebte ein Up and Down, so wie auch das Volk Gottes im Alten Testament, da sehen wir, dass jeder geistliche Aufbruch gleichzeitig eine Belebung der musikalischen Gabe mit sich führte. Zum Beispiel ist es offensichtlich und ein bekanntes Phänomen, dass die Reformation Luthers ganz offensichtlich den Weg bahnte für Künstler wie Johann Sebastian Bach, die aufgrund dieser Freiheit, die durch diese neue Theologie kam, die Wiederentdeckung der Gnade und des Wortes und alles, was damit kam, die dadurch eine unglaubliche Kreativität mit sich brachte. Diese Musik, die Bach hervorbrachte, oder die Gott durch Bach, durch diesen Mann hervorbrachte, hat ihren Einfluss bis unsere heutige Zeit. Unser ganzes musikalisches System baut auf das, was er festgelegt hat musikalisch. Die Musikkultur des Westens ist gebaut immer noch auf dieses System, was Bach, Johann Sebastian Bach, ich glaube im 17. Jahrhundert, erarbeitete. Und er machte dort einen Durchbruch, eine bahnbrechende Änderung. Weil bisher gab es dann die sogenannten gregorianischen Gesänge und eine sehr einfache Musik, und die auch ein Ausdruck war von dem geistlichen Leben, was damals war. Und das war nicht alles verkehrt und nicht alles schlecht, auf keinen Fall. Die Herrnhuter, Brüder, die unter der Leitung von Graf Zinzendorf in Herrnhut eben ihren Dienst taten. Man könnte sagen, es ist die Wiege der modernen Missionsbewegung. Das sind die Ursprünge der modernen Missionsbewegung, einer Zeit, wo die Gemeinde praktisch am Schlafen war, überhaupt keinen Sinn hatte für Mission. Nur sehr wenige Mönche und einige Leute, die hatten die Fackel der Mission hochgehalten. Aber diese Leute, diese Brüder, diese kleine Gruppe von Versammlungen, die sandten einen Missionar nach dem anderen aus. Später viele Erweckungsprediger, wie die Wesley-Brüder und auch Whitfield und all diese Leute, die wurden alle extrem inspiriert durch Herrnhut. Das war eine Missionsbasis, das war ein Bollwerk des Reiches Gottes. Die hatten etwas gesehen von Gott, die hatten ein Herz für die Nationen. Aber wusstet ihr, dass dieser Ort nicht nur bekannt war für seine Missionstätigkeit, sondern auch für ihre hingegebene, brennende, eifrige Anbetung? Graf Zinzendorf war selbst Musiker und er öffnete den Raum für Anbetung. Kein Wunder, dass ihre Missionstätigkeit so erfolgreich war und so weittragend war in ihrer Auswirkung, weil sie hatten es sich zur obersten Aufgabe gemacht, den Herrn der Ernte zu dienen. Die geistliche Erneuerung, die in England geschah durch den Dienst von John Wesley, wurde auch gleichzeitig durch eine Freisetzung von Liedern begleitet. Und zwar sein Bruder Charles, der schrieb innerhalb von 50 Jahren, man staune, insgesamt 8.989 Lieder. Und viele von denen werden immer noch gesungen. Die Wurzeln vieler unserer immer noch populären Musikstile, wie Country, Folk, Gospel, welche auch eigentlich die Grundlage bilden für unsere temporäre Musik, egal wie du sie nennst, ganze Rockmusik und die ganzen anderen Jazz und alles, die kommen alle aus dieser Richtung. Die Wurzeln dieser Folkmusik, Gospelmusik und sowas, die liegen eigentlich in den Erweckungsbewegungen des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Jazz ist nicht teuflisch. Rockmusik ist auch nicht teuflisch. Es gibt nur teuflische Typen, die diese Musik verwenden. Aber eigentlich, vom Ursprung, hat die gar nichts damit zu tun. Der Teufel hat das vom Volk Gottes geklaut und hat das gebraucht, diese Musik, um eine ganze Generation zu verführen. Und nicht zuletzt wurde durch die weltweit charismatische Bewegung eine ganz starke Anbetungs- und Lobpreiskultur hervorgebracht, die wir bis heute noch erleben. Und das, was wir hier erleben, diese Art von Musik und Lieder und so weiter, sind ein Resultat von den Dingen, die angefangen haben in den 60er Jahren, wo man dem Heiligen Geist Raum gegeben hat, wo man anfing, vor den Herrn zu kommen, indem man ihnen einfache, zugängliche Lieder sang und die Herrlichkeit Gottes erlebte. Der nächste geistliche Aufbruch, der kommen wird, wird auch einen Aufbruch der Anbetung hervorbringen. Ich empfinde das eigentlich im Großen und Ganzen, unsere ganze Lobpreiskultur und Anbetungsmusik, dass alles noch die alte Zeit ist. Sicherlich mal ganz interessante Arrangements und Musik. Aber wenn wir davon sprechen, von geistlichen Aufbrüchen und von dem Sound des Himmels, dann müssen wir uns bewusst machen, dass das, was zurzeit in unserem Land da ist, dass es nicht Endstation ist. Was wir brauchen, ist eine geistliche Erneuerung, ein geistliches Erwachen, eine geistliche Rückbesinnung auf die Wahrheiten Gottes. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, wo wir neu dem Herrn begegnen, wird das gleichzeitig eine Welle von Kreativität und Musikalität freisetzen. Warum? Weil jede geistliche Erneuerung zu einer Belebung der musikalischen Gabe geführt hat. Immer. Wenn das Reich Gottes sich entfaltet, wird das immer einen Ausfluss haben in eine Entfaltung der Kreativität. Was bewirkt Musik? Musik hat große Kraft. David zum Beispiel, der schüttete sein Herz und seine Seele aus, indem er sich sein Instrument nahm und einfach anfing, den Herrn anzubeten und ihm ein Lied sang. Das kannst du zum Beispiel in den Überschriften entdecken, der Psalm 54, 55 und 61. Und die Überschriften der Psalmen, auch wenn sie kursiv geschrieben sind in der Elberfelder, das heißt noch lange nicht, dass sie unwichtig sind. Die gehören auch zum Psalm. Und die geben uns sehr wichtige, interessante, aufschlussreiche Infos, damit wir diese Psalmen besser verstehen können. In welchem Zusammenhang, welche Situation sie geschrieben wurden. Und so zum Beispiel liest du, ich möchte da nur eine Psalmüberschrift lesen, so zum Beispiel liest du im Psalm 54 dem Chorleiter mit Saitenspiel. Einmal Skill von David. Und wenn du dann diesen Psalm dir ansiehst, zum Beispiel den Psalm 54, da siehst du mal, wie David sich seinem Herzen Raum macht und wie er sein Herz ausschüttelt. Der Grund, warum ich das erwähne hier ist, wenn das wahr ist, dass ein Musiker seine Seele, sein Herz, seine Empfindung, sein Gemüt, seine Emotionen in dieser Weise ausdrückt, dann ist es auch wahr, dass wir uns praktisch, wenn wir uns seiner Musik aussetzen, auch seinem Gemüt aussetzen, stimmt's? Da kommt was rüber. Das heißt, Musik ist nicht neutral, weil sie wird immer den Geist und die Seele eines Musikers zum Ausdruck bringen. Dementsprechend ist sie entweder auferbauend oder destruktiv oder nichtssagend. Und das ist auch eine Botschaft. So, welche Musik darfst du nun hören und welche nicht? Du darfst jede Musik hören, die der Herr dir erlaubt. Wenn du Musik hörst, wo du merkst, das betrübt irgendwie den Geist in mir, das tut mir nicht gut, dann hör sie dir nicht an. Es ist wichtiger, dass man seinen Geist frei hält, als dass man den Gruppenzwängen nachgeht, die so stark und intensiv sind heutzutage, dass es kaum auszuhalten ist. Man muss immer das machen, was alle machen. Die gleichen Leute, die unbedingt anders sein wollen, die leben so oftmals in einer Schablone. Alle gleich aus. Gleichen Klamotten, gleichen Blick, gleichen Gang. Der sogenannte Freak-Gang, das ist 70er Jahren. Der Null-Bock-Gang. Der 80er, 90er. Der Yuppie-Gang der letzten Jahre. In unserem Verlangen, anders zu sein, individuell zu sein, enden wir in einer totalen Gleichmacherei. Aber so paradox kann das Leben sein. Und wohl dem Menschen, der seine Identität in Gott hat. Musik hat Kraft. Eine Stelle, 1. Samuel Kapitel 16, Vers 23, die kennen wir alle, ist eine bekannte Stelle von David. David war zu der Zeit noch ein Hirte. Und Saul bekam mehr und mehr zu tun mit Depressionen, mit Bedrückung. Die Bibel nennt das ein böser Geist von Gott. Saul bedrängte. Weil Saul hatte sich schon lange vorher entschieden, seine eigenen Wege zu gehen, rebellierte offensichtlich gegen Gott und das als König. Und so war Saul in dieser Position. Er suchte nach einer Lösung und dann sagte jemand, ich kenne jemanden, der kann unheimlich gut spielen. Saul, das brauche ich unbedingt. Ich brauche jemanden, der mich ein bisschen berieselt, hier ein bisschen Stimmung macht. Wurde David hergeholt und David fing an, kontinuierlich einfach vor dem Herrn zu spielen. Das heißt hier in Vers 23, es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung. Nicht nur das. Und es ging ihm besser. Und nicht nur das. Der böse Geist wich von ihm. David setzte sich nicht hin und sang Lieder. Ich möchte, dass ihr das ganz klar seht. David setzte sich hin und nahm seine Harfe, seine Kinnu, und spielte auf dieser Harfe. Während er das tat, geschah etwas. Im Geist wurde der Griff des Bösen auf Saul gelockert, wurde gelöst. Der böse Geist wich von ihm. Solch eine Kraft hat Musik. Aber das ist nicht nur Musik, es ist geisterfüllte Musik. Es ist der Sound des Himmels, den David gehörte und ständig in seinen Ohren hatte. Der Sound des Himmels. Und wenn er spielte, hörten die Menschen etwas von dem Klang des Himmels. Genauso wie die Musik Davids die Fähigkeit besaß, die Atmosphäre eines ganzen Ortes und Menschen zu verändern, genauso kann Musik in einem Gottesdienst eine große Erleichterung und eine Veränderung der Atmosphäre bringen. Das ist schon ein Grund genug, warum Musik eine wichtige Rolle spielt in einem Gottesdienst. Weil geisterfüllte Musik, von Gott inspirierte Musik, hat nicht zu unterschätzende Kraft. Wenn jemand unter der Salbung des Heiligen Geistes spielt, geschieht etwas. Da wird Kraft, geistliche Kraft freigesetzt. Und kein Wunder, dass der Teufel, dieser elende Kopierer und Nachmacher und Dieb, darauf aus ist, die Gabe der Musik zu rauben, zu pervertieren. Als die ersten Kirchenorgeln eingeführt wurden, wisst ihr, was die Leute sagten? Sie sagten, das ist vom Teufel. Das war ein Teufelsinstrument, wo die eingeführt wurde. Das hatte nichts in der Kirche zu suchen. Raus. Und heute ist es für viele das himmlische Instrument. Viele Instrumente wurden über die Jahre verteufelt. Saxophon hat einen ganz schlechten Ruf wegbekommen. Es wurde als etwas Schmutziges dargestellt. Und deswegen auch, bis sich das Saxophon durchgesetzt hat im Lobpreis, so wie es eigentlich heute normal ist, da sind Jahrzehnte vergangen. Es hat lange gedauert. Das Schlagzeug, ja, war schon immer ein Problem. Und viele andere Instrumente. Ich will gar nicht reden von Didgeridoo und dergleichen. Wenn du den Klang schon hörst, der ist so fremd für uns, ja, dass wir denken, das ist ein Instrument direkt aus der Hölle. Und das kommt aus einer ganz anderen Kultur, aus einem ganz anderen musikalischen Verständnis. Und wenn so etwas unser Gehör trifft, dann sind wir so schnell zu sagen, ist nicht von Gott. Aber die Tatsache ist, es gibt keine dämonische E-Gitarre. Es gibt auch keine dämonisierten C-Dur-Akkorde, D-Dur-Akkorde. D für Dämon, ne? Und C, das ist der heilige Akkord, ne? Christenakkorden. Das gibt es nicht. Sowas ist Unsinn. Ihr seht an diesen Beispielen, wie sehr es dem Feind gelungen ist, die Gabe der Musik, die Gott den Menschen gegeben hat, von Anfang an, weil die Gabe der Musik ist eine Gabe, die in der Ewigkeit ihre Wurzeln hat, wie wir das gesehen haben im Buch der Offenbarung. Wir sehen, wie der Feind es geschafft hat, das zu pervertieren, zu verdrehen, zu missbrauchen. Und da dürfen wir nicht in sein gleiches Horn stoßen und das unterstützen, sondern wir müssen damit richtig umgehen. Wie gehen wir damit richtig um? Indem wir alles, was wir tun, messen daran, ob wir es, die wir spielen, zur Ehre Gottes einsetzen. Jede Musikstil, jede Musikrichtung, die dazu beiträgt, dass der Herr verherrlicht wird, trägt dazu bei, dass Musik ihren wahren Stellenwert wiederfindet, nämlich die Anbetung Gottes. Wir Christen sind manchmal auch so scharf drauf, für weltliche Musik. Wir sind ganz beeindruckt von den tollen Musikern, die überall rumspielen. Die Welt ist voll mit guten Musikern. Aber ich würde mal sagen, der größte Teil von diesen tollen Musikern, die haben ihre Berufung verpasst. Weil sie dienen dem falschen Herrn. Sie dienen ihrem Gott-Ego. Und sie leben davon, dass sie in einem Konzert stehen und da sind die Zuhörer, die da begeistert sind und sie genießen das, ahlen sich in dem Rampenlicht der Bühne. Wie minderwertig ist das? Wenn du ein Ziel hast, da zu landen, als Christ, du zielst so tief. Du ziehst sehr tief. Das höchste Ziel, die höchste, kostbare, größte Aufgabe der Musik und das Ziel der Musik ist die Anbetung Gottes. Das heißt, wenn du in einem Lobpreisteam bist und du fühlst dich so begrenzt, weißt du, dass du auf einem ganz höheren Niveau Musik machst, als der beste Profimusiker, der alle Ehre sich selbst nimmt? Er verpasst das Ziel. Welcher Musikstil gefällt Gott? So klar, meine. Als ich so 14, 15, 16 war, bin ich in die Musikszene reingeschlittert und wir hatten eine Band, die hieß Transalpino Blues Gang. Wir wollten besonders cool sein. Der Name hatte überhaupt keine Bedeutung. Das war ein Name vom Reisebüro in Dortmund und wir dachten, wir wollen was ganz anderes machen. Wir waren innig verliebt im Blues, Bluesrock und das war unsere Welt. Richtig cool sind wir aufgetreten. Als ich mich dann bekehrte, als ich dann Jesus nachfolgte, ich konnte, als wenn jemand Blues und Rockblues, die Musik, die ich so liebte, wenn die jemand spielte als Christ, hat er gesagt, du kannst kein Christ sein, wenn du solche Musik hörst. Und wenn ich solche Musik hörte, wurde mir ganz anders. Das hat mich belastet. Und dachte ich, diese Musik ist vom Teufel. Das Problem war nicht die Musik. Das Problem war ich. Und weil ich noch nicht heil war, konnte ich mit dieser Musik nicht anfangen. Das heißt, wir müssen immer aufpassen, dass wir unser, wie wir Sachen beurteilen, dass wir wirklich das differenzieren zwischen dem, wo wir vielleicht ein Problem haben, und dem, was wirklich vom Geist ist oder nicht vom Geist ist. Aber es gibt einige Dinge, die uns helfen sollen, das zu unterscheiden, ob das gut ist oder nicht. Erst einmal, was ich schon sagte, ist es auferbauend. Wenn Musik destruktiv ist, schmeiß gleich raus aus dem Fenster. Wenn Texte antigöttlich sind, den Herrn lästern, natürlich raus. Wenn Musik dich dazu bringt, dass du fast einen Herzinfarkt kriegst, dann bist du selbst schuld. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mal auf dem Computer, kann man ja, das ist es ja möglich, dass man praktisch die Frequenzen, die Frequenzfülle einer Musik kann man ja grafisch darstellen. Da habe ich zwei Musikstücke als Grafik einfach mal mir angesehen. Einmal habe ich mir Jazz angesehen und das sieht da ungefähr so aus. Sehr gleichmäßig. Und dann habe ich mir ein Lied angehört von POD. Kennt ihr? P-O-D, ja? Kennt ihr? Für zwei Minuten ist es nicht schlecht. Ja? Sonst, und die sind wirklich gut und die geben sich echt Mühe. Und ich will auch gar nicht ihre Geistigkeit in Frage stellen. Wisst ihr, wie die Grafik aussah? Das ist ja die Mittellinie. Ne? Bei POD sah das so aus. Ohne Ende, die ganze Zeit. Kein Wunder, dass ich fertig war. Ja? Das ist einfach schier ungesund mit der Zeit. Es gibt für alles eine Zeit. Ich mag eigentlich jede Musik. Kommt nur darauf an, wie lange und wann. Ja? Aber das ist belastend. Wenn Musik dich belastet, wenn Musik dich so unruhig sein lässt und so nervös macht, dass du dich gar nicht mehr auf den Herrn konzentrieren kannst, dann würde ich mal sagen, ab damit. Die Frage ist, wie wird Musik im Himmel klingen? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Ich denke, wir werden alle Riesenüberraschung erleben. Die Leute, die die moderne Musik hassen wie die Pest, werden erleben, dass durchaus einige Klänge und Frequenzen auch von dieser Musik da zu finden ist. Und einige, die Blasmusik nicht ausstehen können, deutsche Heimatmusik, ihr werdet das lieben. Weil auch das ein Ausdruck ist von der Kreativität, von der kulturellen Vielfalt, die Gott unser Herzen reingelegt hat. Warum sage ich das? In Offenbarung 7, Vers 9, da steht, nach diesem sah ich, sagt Johannes, und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Gemäß dieser Bibelstelle wird eine solch dermaßen große kulturelle Vielfalt zum Ausdruck gebracht werden in der Anbetung im Himmel. Die ist unbegrenzt, die ist gewaltig. Warum? Gott ist ein kreativer Gott. Gott ist ein vielfältiger Gott. Ihr wisst das, die Schneeflocken, die alle anders sind. Die Blätter, die hier an den Bäumen sind. Jedes Blatt ist anders. So eine Vielfalt. Gott ist nicht eng, Gott ist nicht einseitig. Und Gott hat die Kulturen der Menschen, wir haben diese Stelle in Apostelgeschichte gelesen, Apostelgeschichte 17, wo es heißt, dass Gott uns gesetzt hat, hat die Grenzen und die Zeiträume bestimmt, wo wir wohnen sollen. Gott hat dich nach Deutschland, in Deutschland hineingeboren. Und das ist gut. Du brauchst nicht Blasmusik zu spielen, das ist kein Problem. Also so Heimmusik hören, ist auch nicht. Heino brauchst du auch nicht zu hören. wünsche mir, dass wir ihn treffen werden, natürlich. Er darf auch singen. Gott ist nicht eng. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht eng sind. Und was leider heute passiert ist, dass die westlich geprägte Musikkultur macht heutzutage in vielen Bereichen der Welt eine Menge Kleinholz von den ursprünglichen Kulturen dieser Welt. Gott möchte, aufgrund dieser Bibelstelle, was wir gelesen haben, dass jedes Volk, jede Nation, jeder Stamm in ihrer von Gott gegebenen kreativen Besonderheit und Eigenart ihn anbetet. Wie herrlich wird das sein, wenn wir eines Tages vom Glauben ins Schauen kommen werden. Wir werden vor dem Herrn, vor dem Thron stehen, wir werden mit in uns einreihen in den ewigen Lobpreis, der alle Ewigkeit laufen wird. Und wir werden zu unserer Rechten jemand aus Asien haben, zu unserer Linken einen Bruder aus Afrika, da sind die Freunde aus der Mongolei, den Philippinen, einen kleinen Indianer aus dem Amazonasgebiet. Es ist doch herrlich. Eskimos. Und alle bringen ihre Vielfalt mit. Warum hat wohl Gott uns so unterschiedlich gemacht? Gott hat in Adam eine genetische Vielfalt hineingelegt. Das ist unglaublich, weil aus ihm ist ja das alles gekommen. Und mit dem eine unheimliche Kreativität und Vielfalt. Der Sound des Himmels ist das, was Gott wiederherstellen möchte in dieser Zeit. Gott wird uns beschenken, einer neuen Kreativität, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, in unseren Gemeinden. Und Musik wird ihren angemessenen Platz finden.